Früher war alles einfacher. Zum einen waren da die Sterne, riesige selbstleuchtende Gaskugeln. Dann gab es noch Planeten mit sehr viel geringerer Masse, die das Licht ihres Heimatsterns jeweils nur reflektierten. Sterne entstehen aus dem Kollaps gigantischer Gaswolken. Planeten bilden sich in der Gas- und Staubscheibe rund um einen jungen Stern. Irgendwo dazwischen lagen, etwas weniger eindeutig, braune Zwerge, weniger massereich als ein Stern, sodass tief in ihrem Inneren keine Kernfusionsreaktion einsetzen konnten, aber massereicher als Planeten. Nun haben zwei Entdeckungen die Grenze zwischen den verschiedenen Objektsorten noch weiter verwischt. Sie zeigen, dass auch frei im All treibende Objekte mit ähnlicher Masse wie die Planeten auf die gleiche Weise entstehen können wie Sterne. Hierzu begrüße ich nun Dr. Markus Pössl vom Max-Planck-Institut für Astronomie Heidelberg. Guten Tag, Dr. Pössl.
Ja, hallo aus Heidelberg.
Dr. Pössl, welche treibenden Objekte weit draußen im All wurden da eigentlich entdeckt?
Das sind jetzt zwei Entdeckungen, die durchaus miteinander zusammenhängen. Es geht jeweils um Objekte, die eigentlich zu wenig Masse haben, um Sterne zu sein, eher so im planetaren Massenbereich liegen und die die Eigenschaft haben, dass sie eben wirklich frei fliegen. Das sind normale Planeten, kreisen um Sterne. Diese planetenähnlichen Objekte fliegen frei im Weltraum. Und das eine davon, das hat den etwas sperrigen Namen PSO J318.5-22, da ist so ein bisschen die Position am Himmel mit einkodiert, das ist wirklich ganz neu entdeckt. Das ist ein planetares Masseobjekt, was die in einer Durchmusterung gefunden haben, die Kollegen. Und das andere, OTS 44, das war vorher schon bekannt, aber da haben jetzt Kollegen hier vom Max-Planck-Institut sehr viel genauer hingeguckt und haben gemerkt, dass das noch in Entstehung begriffen ist und so entsteht, wie auch ein Stern entstehen wird. Und das ist natürlich eine ganz hochinteressante Sache, dass so ein massearmes Objekt so entstehen kann, im Prinzip auf die gleiche Weise wie ein Stern.
Diese Beobachtungen dürften doch wohl nicht so einfach gewesen sein. Welche Teleskope und Instrumente bzw. welche Ressourcen wurden denn für diese Untersuchung eingesetzt? Welche Beobachtungen gab es?
Es geht ja sogar um zwei frei fliegende Planeten. Die Frage, ob das einfacher zu entdecken ist oder nicht, ist ganz interessant. Also in diesem Falle war es bei dem einen frei fliegenden Objekt, das jetzt wirklich neu entdeckt wurde, da war es wirklich eine große Durchmusterung, die heißt PanSTARRS 1, da ist das Max-Planck-Institut für Astronomie auch dran beteiligt. PanSTARRS 1 hat die besondere Eigenschaft, dass die wirklich kontinuierlich den Himmel scannt, und zwar durchaus mehrmals, in einigen Bereichen auch noch ganz konzentriert, sodass man Dinge, die sich verändern, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat, nachweisen kann. Und die Suche nach solchen Objekten, die ja nur eigentlich im Infraroten leuchten, wie eben diesem Objekt PSO J318-22, das ist durchaus ein Ziel dieser Durchmusterung gewesen und dieses Objekt haben sie dann auch durch seine Infrarotstrahlung gefunden.
Normalerweise ist es ja so, dass wir Methoden anwenden wie die Transitmethode, die Radialgeschwindigkeitsmethode. Das kommt aber doch in diesem Fall überhaupt nicht in Frage, weil wie gesagt ja kein Zentralstern da ist.
Sie sagen das so, als sei das was Negatives. Der Grund, warum wir Exoplaneten, also Planeten um andere Sterne, so indirekt nachweisen, ist ja vor allem, dass diese Planeten durch ihre Sterne so bei weitem überstrahlt werden. Das ist ja so, als würden sie neben einem großen Stadion Scheinwerfer ein kleines Glühwürmchen setzen und würden jetzt versuchen, dieses Glühwürmchen sich anzuschauen. Insofern, die Anwesenheit des Sterns ist in der Hinsicht sogar negativ, denn da muss man auf solche indirekten Methoden ausweichen und es ist nur in ganz wenigen Fällen, also wirklich in einer Handvoll von Fällen, gelungen, direkte Bilder von solchen Planeten um andere Sterne zu machen, eben weil die überstrahlt werden. Und da sind diese Objekte, über die wir jetzt reden, das sind ja, wie gesagt, einmal dieses Neuentdeckte und dann das, wo man die Scheibe jetzt deutlich genauer vermessen hat, die sind in der Hinsicht natürlich viel, viel schöner. Die sind weit weg von jedem Stern, der sie überstrahlt. Das heißt, man kann sie direkt beobachten, man kann direkt ihre Zusammensetzung erkunden und man kann, die Hoffnung ist ja auch durchaus, an diesem, zum Beispiel an diesem Objekt PSO J318-22, der so Jupiter-Eigenschaften hat, da einfach dadurch, dass man den so genau studieren kann, ohne dass ein Stern dazwischen kommt, viel mehr auch über die Atmosphären und über die Eigenschaften von solchen Jupiter-ähnlichen oder größer als Jupiter-Planeten rauszufinden. Also insofern, das ist positiv, dass die allein sind.
Muss man nicht annehmen, dass das eher seltener vorkommt als die typische Anordnung, nämlich Zentralstern und dann die Planeten, die um ihn kreisen?
Das ist eine gute Frage. Soweit ich weiß, gibt es darauf keine definitive Antwort. Es gab ein paar Studien, die zeigen, dass solche Einzelgänger sehr häufig sind. Das hängt aber auch direkt mit einem Ergebnis zusammen, was ja auch im Rahmen dieser neuen Forschung rauskam, nämlich der Frage, wie solche Objekte überhaupt entstehen. Man kann sich vorstellen, dass die irgendwie aus einem bestehenden System rausgekickt werden. Das kann natürlich passieren. Aber das Interessante, und das ist jetzt dieses zweite Objekt, was ich erwähnt hatte, das heißt OTS-44, da sieht man wirklich an dem, was da nachgewiesen wurde, und das haben Vicky Jürgens von unserem Institut und Kollegen ja sehr genau studiert, das hat so eine Scheibe, das hat die gleichen Eigenschaften wie ein Stern, der einfach selbst aus einer Gas- und Staubwolke entsteht. Wenn diese Objekte jetzt alleine entstehen, dann ist halt die Frage, es kann sein, dass das einfach eine sehr häufige Art und Weise, wie aus einer Staubwolke Objekte werden, ist. Und wenn das wirklich sehr häufig ist, dann sind da draußen sehr, sehr viele solche Objekte.
Das Problem ist eventuell, dass wir noch nicht genug Objekte gefunden haben, rein statistisch, um daraus entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen.
Gut, also ich müsste jetzt diese eine Studie raussuchen, die habe ich leider nicht im Kopf. Da ging es, glaube ich, um eine allgemeine Abschätzung von der Häufigkeit. Das kann man ja daraus, wie oft man solche Planeten mit den verschiedenen Methoden, also Gravitationslinsenmethode wäre eine Möglichkeit, wie man eben auch solche Objekte vielleicht mal direkt nachweisen kann. Infrarot, wie jetzt in diesem Falle, wäre die andere. Das sind natürlich noch Forschungen, die im Gange sind. Also wir wissen nicht genau, was ich da dunkel erinnere, ist, dass die gar nicht so selten waren. Und wie gesagt, wenn wir jetzt die Forschung zur Planetenentstehung weitertreiben, dann werden uns ja vielleicht auch irgendwann die Simulationen sagen, doch, es ist im Vergleich zu sehr massereichen Objekten eigentlich sehr häufig, dass solche, wie man sie nun nennt, braune Zwerge, Objekte mit planetarer Masse oder frei fliegende Planeten, dass die einfach spontan entstehen. Aber das ist, ja, das ist alles im Fluss, aber das ist auch ein Grund, der jetzt diese beiden Entdeckungen, einmal diesen wirklich neuen frei fliegenden Planeten und einmal diesen Planeten, wo jetzt ein MPA-Team diese Entstehungsscheibe besonders gut vermessen hat, das ist natürlich auch das, was diese beiden Entdeckungen besonders interessant macht.
Man kann doch aber sicherlich herleiten, dass bis vor, was weiß ich, ein Dutzend Jahren wir praktisch so gut wie nichts über Exoplaneten gewusst haben. Vermutet haben wir das natürlich, aber es waren keine Fakten da. Und dann ging es mit einmal Schlag auf Schlag, dass wir solche Objekte bis zum heutigen Tag gefunden haben. Wir nähern uns der Tausender-Marke.
Da muss man nachgucken. Es kann natürlich sein, dass wir die jetzt gerade schon überschritten haben. Ich glaube, gestern waren es noch 998. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich das... Es sind immer noch 998. Aber naja, das ändert sich schnell.
Und das könnte ja schließlich dann genauso sein jetzt bei diesen freifliegenden Objekten.
Das könnte in der Tat so sein. Wenn Sie sich jetzt angucken, was wir in welcher Menge seit 1995 entdeckt haben, dann kann man dann natürlich ganz klar die Trends ablesen, die zeigen, mit welchen Methoden wir daran gegangen sind. Also gerade bei der Radialgeschwindigkeitsmethode, wo es darum geht, dass Stern und Planet um den gemeinsamen Schwerpunkt kreisen und dass deswegen auch der Planet den Stern halt immer so ein bisschen hin und her zieht. Damit hat man es natürlich einfach, besonders massereiche Planeten nachzuweisen und vor allem auch solche, die weit weg sind, mit großer Hebelwirkung sozusagen. Insofern, wenn Sie sich angucken, was die Leute als erstes gefunden haben, sind das natürlich genau Planeten in dieser Richtung. Und wir arbeiten uns jetzt, und das sehen Sie auch, wenn Sie die Entdeckungsgeschichte verfolgen, wie gesagt, wir sind jetzt bei fast 1000, arbeiten uns zu immer masseärmeren Objekten vor. Das ist natürlich interessant, weil unsere Erde im Vergleich mit den Riesenplaneten natürlich auch eine sehr geringe Masse hat. Also das sind sozusagen systematische Trends, die sich aus unseren Beobachtungstechniken ergeben. Die Hoffnung ist natürlich auch ganz klar mit Durchmusterungen wie Pan-STARRS. Pan-STARRS ist jetzt, glaube ich, dabei, sein zweites Teleskop in Betrieb zu nehmen. Solchen systematischen Suchen, wo am Horizont steht dann noch sowas wie das Large Synoptic Survey Teleskop, das dann mit einem richtig großen Spiegel nochmal die gleiche wiederholte Durchmusterung des ganzen Himmels machen wird. Also dass da immer mehr solche Objekte gefunden werden, das ist in der Tat zu erwarten, also solche freifliegenden Objekte.
Hm. Wer war an dieser Beobachtung alles beteiligt, die Wissenschaftsteams?
Das waren in der Tat zwei verschiedene Teams. Das eine Objekt, was frei fliegt, PSO J318,5-22, wobei dieser Name ja im Wesentlichen so eine verkürzte Positionsangabe ist. Da war federführend das Institute for Astronomy der Universität Hawaii. Die sind federführend bei diesem Pan-STARRS 1 Durchmusterungsteleskop. Und da war es insbesondere Michael Liu. Und hier vom Max-Planck-Institut für Astronomie war Neil Deacon beteiligt. Das ist ein Postdoc hier. Für das zweite Objekt, also das, wo man die Entstehungsscheibe so genau untersucht hat, da war eine Gruppenleiterin hier vom MPA, die treibende Kraft, das ist die Vicky Jürgens. Und die hat halt mit einigen Kollegen diese Beobachtung gemacht, dabei unter anderem auch Daten vom Weltraumteleskop Herschel verwendet. Da war dann wieder unser Direktor Herr Henning mit im Bilde. Dann gab es Beobachtungen von Kevin Luhmann, die dieses Objekt schon früher gefunden hatten, bevor Vicky Jürgens und ihre Kollegen es jetzt genauer untersucht haben. Letztlich ist es natürlich wie überall in der Astronomie bei der Auswertung, bei dem, was sonst noch an Daten eingeht, das sind immer Papiere, wo dann ein Dutzend Wissenschaftler draufstehen. Also das Astronomie ist heutzutage einfach Teamarbeit.
Worum geht es bei dem Klassifikationsproblem Sternplanet Brauner Zwerg?
Sie haben ja an mindestens einer Stelle in diesem Interview gemerkt, dass ich etwas ins Stottern geraten bin, wie ich jetzt dieses Objekt eigentlich bezeichne. Da hatten wir auch im Vorfeld, ich habe ja mit Neil Deacon und Vicky Jürgens hier gesessen und wir haben den Text jetzt von der Meldung besprochen. Da hatten wir, gab es im Vorfeld durchaus Diskussionen. An dieser Grenze ist es gar nicht klar, wie man die Objekte richtig einteilen soll. Dass irgendwie eine große Gaskugel, die im Inneren im großen Stile mit Wasserstoffkernfusion Energie freisetzt und deswegen leuchtet, also dass das ein Stern ist, ist klar. Dass so etwas wie unsere Erde oder der Jupiter, also Gasbälle oder Gesteinsbälle mit wenig, vergleichsweise wenig Masse, dass das Planeten sind, das ist auch klar. Aber dazwischen gibt es halt so einen Zwischenbereich von, die heißen manchmal, in einer Region heißen sie braune Zwerge. Da ist die offizielle Definition, dass ein brauner Zwerg genügend Masse hat, damit es so zu einer nicht sehr beständigen kurzen Phase von Kernbrennen kommt, aber letztlich eben nicht zur Bildung eines Sterns. Und was jetzt diese neue Entdeckung eben auch wieder nachdrücklich zeigt, wäre es vielleicht einfach sinnvoller, die Objekte danach zu klassifizieren, wie sie entstehen. Also wäre es sinnvoll zu sagen, wir haben die normalen Planeten, die entstehen eben in Gas- und Staubscheiben rund um junge Sterne, so ist unsere eigene Erde ja auch entstanden. Und dann denken wir uns einen neuen Namen, vielleicht nutzen wir brauner Zwerg, für diese Objekte aus, die offenbar sich ganz einzeln gebildet haben, wie eben dieser sehr massearme braune Zwerg oder das Objekt mit planetarer Masse OTS 44, den Vicky Jürgens entdeckt hat. Also da ist jetzt wirklich auch durch diese neuen Entdeckungen unklar, wie grenzen wir da Planeten und Sterne voneinander ab und wie benennen wir sinnvollerweise, also physikalisch sinnvollerweise, das, was in dieser interessanten Zwischenzone liegt.
Sagt Dr. Markus Pössl vom Max-Planck-Institut für Astronomie Heidelberg. Schönen Dank.
Gern geschehen. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich.